Stell dir vor, du sitzt in einem unglaublich wichtigen B2B-Verkaufsgespräch. Du bist also bestens vorbereitet, extrem effizient. Du hakst alle deine Punkte auf der Agenda echt souverän ab. Der Kunde nickt freundlich, ihr seid schnell durch. Beide haben wertvolle Zeit gespart. Und ein paar Tage später verlierst du den Deal dann, trotzdem an die Konkurrenz. Was wäre, wenn genau diese gefühlte Effizienz, dieses schnelle Abarbeiten, der Hauptgrund ist, warum deine Umsätze gerade irgendwie auf der Stelle treten?
Ja, das ist ein klassisches Phänomen. Wir verwechseln im Vertrieb sehr oft Tempo mit Wirksamkeit. Also wir wollen den Prozess kontrollieren, den Kunden schnell zur Entscheidung führen und übersehen dabei völlig, dass wir den eigentlichen Bedarf nie wirklich verstanden haben.
Das ist ein faszinierender Schmerzpunkt. Und der bringt uns direkt zum Kern von unserem heutigen Deep Dive. Wir nehmen uns heute nämlich das 2026-Update von einem echt extrem praxisnahen Report vor. Und zwar aus der SB Masterclass von Sebastian Bunde.
Genau, und das Versprechen von diesem Dokument ist echt massiv. Also, es geht darum, Vertriebsziele, für die man normalerweise ein ganzes Jahr braucht, in nur 12 Wochen zu erreichen. Und die Umsätze im Idealfall zu verdoppeln.
Wahnsinn, oder? Wir werden uns heute auch gar nicht mit irgendwelchen Management-Floskeln aufhalten. Unser Ziel ist es, einen ganz strukturierten Schritt-für-Schritt-Plan herauszuarbeiten. Wir schauen uns nämlich speziell an, was in der dritten Woche von diesem 12-Wochen-Plan passiert. Da geht es um den absoluten Booster, nämlich die sogenannten offenen Fragen.
Ein mega wichtiges Thema.
Absolut. Aber bevor wir dieses Werkzeug jetzt gleich komplett auseinandernehmen, warum brauchen wir im Vertrieb eigentlich überhaupt so radikal neue Ansätze? Also warum scheitern wir so oft an unseren Zielen, selbst wenn wir hochmotiviert aus einem echt teuren Seminar kommen?
Naja, der Report legt da gnadenlos den Finger in die Wunde, was diese klassischen Trainingsmethoden angeht. Wir alle kennen doch diese Situation, oder? Man sitzt 3 Tage in einem Konferenzraum, bekommt dicke Ordner voller Theorie, markiert alles schön bunt mit dem Textmarker und am Montag im Büro macht man exakt so weiter wie bisher.
Oh ja, ich sehe mich da gerade selbst sitzen.
Eben. Die Quelle identifiziert da mangelnde Praxisnähe als den Hauptgrund. Es wird reines Theoriewissen vermittelt, das nicht sofort und zwingend in den eigenen, sehr spezifischen Arbeitsalltag übersetzt wird.
Das erinnert mich total an jemanden, der schwimmen lernen will. Also du kannst dir das teuerste Buch über die perfekte Kraultechnik kaufen. Du kannst dir YouTube-Videos ansehen, wie der Armzug physikalisch funktioniert. Du hast kognitiv alles verstanden, aber wenn du dich weigerst, ins Becken zu springen, du gehst beim ersten Versuch gnadenlos unter. Dein Körper hat die Bewegung einfach nie gefühlt, das Wasser nie gespürt.
Ja, perfektes Bild. Die Muskeln haben halt kein Gedächtnis für Theorien. Und das gilt für unser Gehirn im Vertriebsalltag ganz genauso. Das zweite Problem, das hier greift, ist die Geschwindigkeit, mit der wir ungenutztes Wissen wieder löschen.
Okay, wie meinst du das?
Nicht innerhalb der ersten paar Tage aktiv in deine Gespräche einbaust, wirft dein Gehirn diese Informationen einfach über Bord. Das Budget für das Training war dann im Grunde, verschwendetes Geld. Weil Arbeitsblätter allein eben keine Verhaltensmuster überschreiben.
Stimmt, ja. Hinzu kommt ja auch dieser riesige Mythos rund um das Thema Motivation, den der Reporter aufgreift. Wenn Leute ihre Ziele nicht erreichen, sagen sie oft sowas wie, na, mir fehlt einfach die Motivation, dran zu bleiben. Und das Dokument dreht ja Ursache und Wirkung hier komplett auf den Kopf, was ich echt unglaublich erhellend fand.
Ja, total. Wir unterliegen da nämlich der Illusion, dass Motivation so ein Funke sein muss, der vor der Handlung entsteht. Wir warten förmlich auf diesen magischen Motivationsschub, um endlich loszulegen. Aber die Realität der Psychologie, die in diesen 12-Wochen-Plan genutzt wird, sieht ganz anders aus. Motivation entsteht durch die Handlung.
Ah, okay.
Genau. Du setzt eine winzige neue Sache um. Du hast ein kleines positives Erfolgserlebnis im Gespräch mit einem Kunden. Und dieser kleine Dopaminkick, dieses Hey, das funktioniert ja wirklich, das ist der Treibstoff, der die eigentliche Motivation für den nächsten Schritt erzeugt. Deswegen pocht der Plan so unerbittlich auf reine Umsetzung in kleinen, messbaren Dosen.
Und das ist ja echt ein hartes 12-Wochen-Korsett, das ihr da schnürt. 11 aufeinander aufbauende Booster. Woche 1 ist die Kundensegmentierung, Woche 2 die Tagesplanung und so weiter. Die eiserne Regel dabei lautet, keine Abkürzungen.
Absolut keine.
Der Autor warnt geradezu eindringlich davor, alles auf einmal machen zu wollen. Und da frage ich mich echt, warum sabotiert uns unser eigener Ehrgeiz an dieser Stelle?
Wir wollen doch effizient sein. Warum wollen wir immer den kompletten Plan am liebsten an einem Wochenende durchpeitschen?
Das liegt ganz einfach an unserem Belohnungssystem im Gehirn. Unser Gehirn liebt dieses wohlige Gefühl, etwas komplett verstanden zu haben. So eine abgehakte Checkliste suggeriert uns pure Sicherheit. Wenn wir am Sonntagabend alle 11 Module gelesen haben, fühlen wir uns unbesiegbar.
Ja, das kenne ich. Man fühlt sich super produktiv, hat aber eigentlich noch gar nichts gemacht.
Richtig. Und das Problem ist dann die kognitive Last in der echten Welt. Ein Verkaufsgespräch ist eine absolute Stresssituation. Du musst auf die Körpersprache des Kunden achten, auf seine Einwände reagieren, deine eigenen Argumente sortieren. Wenn du in genau diesem Stressmoment versuchst, 11 neue, ungeübte Techniken gleichzeitig abzurufen, bricht dein System einfach zusammen.
Weil der Arbeitsspeicher voll ist.
Genau. Dein Gehirn schaltet sofort in den Überlebensmodus und greift auf die alten, tief verankerten Routinen zurück. Du fällst in alte Muster, ohne es überhaupt zu merken.
Umso interessanter ist es ja, wie der Plan strukturiert ist, wenn wir jetzt mal direkt auf unser Hauptthema zusteuern. In einem straffen Programm, in dem eigentlich jede Woche ein neues Thema ansteht, bekommt ein einziges Werkzeug gleich 2 volle Wochen, nämlich Woche 3 und Woche 4 eingeräumt. Die offenen Fragen. Die Quelle beschreibt, dass wir im Alltag fast schon panisch zu geschlossenen Fragen neigen. Also Fragen, die der Kunde nur mit Ja oder Nein beantworten kann.
Ja, das ist echt erschreckend. Der Redeanteil in durchschnittlichen Verkaufsgesprächen liegt oft zu 80% beim Verkäufer. Wir betreten den Raum, stellen vielleicht so eine Alibi-Frage wie, sind Sie zufrieden mit Ihrer aktuellen Lösung? Der Kunde sagt eigentlich schon und dann starten wir unseren Monolog.
Wir werfen den Projektor an.
Genau. Wir präsentieren unsere Folien, wir feuern Argumente ab. Aber wir gewinnen so gut wie keine echten, tiefgehenden Informationen über die eigentlichen Probleme des Unternehmens, das uns da gegenüber sitzt.
Aber warte mal, da muss ich jetzt mal den Teufelsadvokaten spielen. In der Realität der B2B-Welt habe ich doch oft gar nicht die Zeit, stundenlang zuzuhören. Wenn ich da bei einem vielbeschäftigten Einkäufer oder Geschäftsführer sitze, dann will der Zahlen, Fakten und Lösungen sehen. Wenn ich jetzt anfange, wie ein Therapeut tiefschürfende, offene Fragen zu stellen, also sowas wie, wie fühlen Sie sich mit Ihrem aktuellen Prozess, da wirft er mich doch aus dem Büro.
Das könnte passieren, ja.
B2B-Kunden wollen doch Tempo und Effizienz. Ist da eine präzise Ja-Nein-Abfrage nicht am Ende viel professioneller?
Ihr Gefühlte Ihr Effizienz ist eine absolute Falle. Und sie entspringt oft unserer eigenen Unsicherheit. Geschlossene Fragen sind eine psychologische Bewältigungsstrategie für den Verkäufer.
Wie meinst du das genau?
Naja, wenn wir im Stress sind, wollen wir die Kontrolle über das Gespräch behalten. Eine geschlossene Frage gibt uns diese Kontrolle. Wir wissen ziemlich genau, welche Antwort kommen kann. Aber wenn wir eine offene Frage stellen, sowas wie, welche spezifischen Hürden verlangsamen Ihre Produktion aktuell am meisten, dann geben wir die Kontrolle ab.
Ah, okay. Weil ich nicht weiß, was er antworten wird.
Richtig. Wir wissen nicht, was der Kunde sagen wird. Das erzeugt bei uns unbewusst Stress, weshalb wir es vermeiden. Was hier wirklich faszinierend ist, diese vermeintliche Zeitersparnis durch unsere Monologe kostet dich am Ende den Deal.
Weil ich am eigentlichen Schmerzpunkt vorbeirede.
Exakt. Du gehst mit vorgefertigten Annahmen in das Meeting. Du präsentierst eine Standardlösung für ein Problem, von dem du nur vermutest, dass der Kunde es überhaupt hat. Wenn der Schuh beim Kunden aber an einer ganz anderen Stelle drückt, prallen deine ganzen schönen Argumente einfach ab.
Und dann kommen am Ende die ganzen Einwände.
Genau dann kommen sie. Zu teuer, brauchen wir gerade nicht, wir sind gut aufgestellt. Und diese Einwände musst du dann extrem zeitaufwendig bekämpfen. Der scheinbar langsamere Weg, dem Kunden durch offene Fragen Raum zu geben und das Tempo am Anfang mal komplett rauszunehmen, ist paradoxerweise der absolut schnellste Weg zum Abschluss.
Okay, das Konzept, das Tempo herauszunehmen und den Raum für den Kunden zu öffnen, das leuchtet mir intuitiv total ein. Aber wir stützen uns hier ja nicht nur auf unser Bauchgefühl. Die Quelle liefert ja harte Daten, die beweisen, dass dieser veränderte Redeanteil die Conversion Rate radikal verändert. Und die Zahlen werfen echt ein völlig neues Licht auf die Psychologie des Einkäufers.
Das stimmt. Die Datenlage ist hier in der Tat sehr robust. Eine Studie der Harvard Business Review aus dem Jahr 2017 zeigt beispielsweise, dass ganze 84% der befragten B2B-Kunden angeben, dass ihre Anforderungen nur dann wirklich erfüllt werden, wenn der Verkäufer ihre Bedürfnisse tiefgreifend versteht.
84%, wow. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, wenn ich meine Standardpräsentation abspule, ohne vorher durch offene Fragen den individuellen Kontext abzuklopfen, wenn ich für fast 9 von 10 Kunden einfach nur
ein weiterer lästiger Verkäufer, der ihre Zeit verschwendet?
Genau das bist du dann. Einkäufer sind echt müde von diesen generischen Pitches. Sie wollen maßgeschneiderte Lösungen. Und die kannst du nur mal erst entwerfen, wenn du den Bauplan durch ihre Antworten bekommen hast.
Ja, logisch. Gab es da nicht noch eine zweite Studie in dem Report?
Ja, der zweite Datenpunkt geht noch tiefer in die zwischenmenschliche Mechanik. Das Edelman Trust Barometer von 2019 zeigt, dass für 81% der B2B-Käufer Vertrauen der alles entscheidende Faktor für einen Geschäftsabschluss ist.
81%, das ist massiv.
Ist es. Und Vertrauen entsteht in der Geschäftswelt nicht primär durch einen festen Händedruck oder irgendeinen Hochglanzprospekt. Vertrauen entsteht durch psychologische Sicherheit. Wenn du aktiv zuhörst, signalisierst du dem Kunden, deine Probleme sind mir wichtig. Ich will dich verstehen, nicht nur mein Produkt platzieren.
Und dann haben wir da noch diese dritte Studie, die von Salesforce aus dem Jahr 2018. Da steht drin, dass 62% der Käufer lieber mit Verkäufern zusammenarbeiten, die proaktiv Lösungen für ihre Geschäftsprobleme anbieten. Aber ganz ehrlich, wie soll ich proaktiv sein, wenn ich das Problem gar nicht kenne? Häufig weiß der Kunde ja selbst noch gar nicht, wie groß sein Problem eigentlich ist, bis ich ihn durch offene Fragen dazu bringe, es mal laut auszusprechen.
Richtig.
Das erinnert mich gerade an einen richtig schlechten Arztbesuch. Stell dir mal vor, du gehst mit so diffusen Bauchschmerzen zum Arzt. Du betrittst das Behandlungszimmer, setzt dich hin und noch bevor du richtig guten Tag sagen kannst, zieht der Arzt einen Rezeptblock aus der Tasche, kritzelt etwas drauf und sagt: Hier, dieses neue Schmerzmittel ist gerade der absolute Bestseller auf dem Markt. Nehmen Sie davon täglich 2, das wird schon helfen.
Oh je.
Du würdest doch sofort aufstehen, rückwärts aus der Tür gehen und dir einen anderen Arzt suchen, oder? Weil du absolut null Vertrauen in eine Diagnose hast, die ohne Untersuchung gestellt wurde.
Das ist ein fantastisches Bild für das, was im Vertrieb wirklich tagtäglich schief geht.
Ein guter Arzt macht ja genau das Gegenteil. Der setzt sich hin und stellt offene Fragen. Wo genau tut es weh? Beschreiben Sie den Schmerz mal. Ist er eher stechend oder dumpf? In welchen Situationen tritt er auf? Was haben Sie selbst schon dagegen ausprobiert? Durch diese Fragen, durch diese investigative Phase, fühlst du dich als Patient ernst genommen?
Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, erklärt diese medizinische Analogie echt perfekt, warum sich die Dynamik der klassischen Einwandbehandlung durch offene Fragen komplett in Luft auflöst. Wenn wir ehrlich sind, ist so ein Einwand des Kunden am Ende eines Gesprächs oft nichts anderes als ein Symptom. Es ist das Symptom einer unausgesprochenen Sorge oder eines unentdeckten Bedürfnisses, das du im Vorfeld einfach ignoriert hast.
Stimmt. Und wenn ich vorher frage, kenne ich das Symptom schon?
Exakt. Wenn du diagnostisch vorgehst, dieser gute Arzt, dann deckst du diese Schmerzpunkte schon in den ersten 10 Minuten auf. Du integrierst die Bedenken des Kunden direkt in deinen Lösungsfindungsprozess. Wenn du am Ende dann deine Lösung präsentierst, heilt diese genau die Wunden, die der Kunde vorher selbst benannt hat. Er muss keine Einwände mehr erfinden, weil sein Bauchschmerz bereits adressiert wurde.
Das ist echt eine gewaltige Erkenntnis. Wir behandeln nicht mehr die Symptome am Ende, wir ergründen die Ursache am Anfang. Wir verstehen das Warum und wir kennen jetzt die Daten dahinter. Das bringt uns dann zur absolut kritischen Phase der Schritt-für-Schritt-Anleitung für Woche 3. Also wie sieht die nackte Realität der Umsetzung aus? Wie verhindere ich, dass ich beim nächsten Kundenkontakt, wenn das Adrenalin steigt und ich den Abschluss unbedingt machen will, nicht doch wieder panisch frage, brauchen Sie Variante A oder Variante B?
Die Lösung des Reports ist da eine unglaublich mechanische, unnachgiebige Routine. Hier verschmilzt quasi das Ziel aus Woche 3 direkt mit der Tagesplanung aus Woche 2.
Okay, wie genau?
Die Anweisung für den Start in den Tag lautet: Du formulierst für jeden einzelnen Kundenkontakt, den du heute hast, im Voraus mindestens 3 offene W-Fragen.
3 spezifische W-Fragen pro Kunde, also wer, wie, was, wann, wo. Das klingt fast schon trivial, aber die Hebelwirkung ist bestimmt enorm, oder?
Absolut. Statt zu fragen, sind Sie zufrieden mit Ihrer Software, was unweigerlich ein Ja provoziert, planst du die Frage: Welche manuellen Schritte in Ihrem aktuellen Prozess kosten Ihr Team jeden Monat die meisten Nerven?
Ah, geil. Statt ist das Budget schon freigegeben, frage ich dann eher sowas wie: Wie sieht der interne Entscheidungsprozess für ein Projekt dieser Größenordnung bei Ihnen aus?
Ganz genau. Der Kunde wird dadurch gezwungen, in so eine erzählende Rolle zu wechseln.
Aber hier müssen wir uns jetzt das wohl kontroverseste Detail des gesamten Plans ansehen. Der Report fordert ja zwingend, dass diese Fragen jeden Tag neu formuliert und händisch aufgeschrieben werden müssen. Mit einem echten Stift auf echtem Papier.
Ich weiß genau, was du, der uns gerade zuhört, jetzt denkst. Wir leben im Jahr 2026. Ich habe mein iPad, ich habe ein hochkomplexes CRM-System, ich tippe blind 80 Wörter die Minute, ich kann mir Vorlagen mit 2 Klicks laden. Sich da morgens hinzusetzen und mit einem Kuli-Fragen auf einen Notizblock zu kritzeln, klingt nicht nur altmodisch, es klingt im modernen Business-Kontext nach massiver Ineffizienz. Warum diese Besessenheit mit dem Stift?
Diese Skepsis ist völlig normal, wirklich. Aber die Regel basiert auf grundlegender Neurobiologie. Es geht hier gar nicht um irgendwelche Nostalgie, sondern um die Art und Weise, wie wir unter Stress auf Informationen zugreifen. Wenn wir auf eine Tastatur oder einem Tablet tippen, führen wir eine hochgradig uniformierte, fast schon automatisierte Bewegung aus. Ein Tastendruck ist ein Tastendruck, egal ob du jetzt einen Liebesbrief schreibst oder eine Einkaufsliste. Dein Gehirn arbeitet dabei zu weiten Teilen auf Autopilot. Du kannst tippen, während du nebenbei einen Podcast hörst oder aus dem Fenster schaust.
Das stimmt. Das Tippen hat keine Reibung mehr. Es fließt einfach so durch.
Und genau das ist das Problem, wenn es um das Erlernen neuer kognitiver Muster geht. Beim händischen Schreiben erzeugst du absichtlich Reibung. Das Formen der Buchstaben auf dem Papier erfordert komplexe feinmotorische Abläufe. Dein Gehirn muss für ein A völlig andere motorische Befehle senden als für ein B oder ein W.
Das heißt, ich zwinge mich zur Aufmerksamkeit.
Genau. Diese physische Anstrengung zwingt dein Gehirn, langsamer zu machen und sich intensiv mit der semantischen Bedeutung des Wortes auseinanderzusetzen, während du es formst. Du bist kognitiv gezwungen, im Hier und Jetzt zu sein. Das ist der Verankerungseffekt.
Wow. Okay. Ich trainiere also nicht nur die Frage an sich, ich brenne die Satzstruktur tief in meine Synapsen ein.
Exakt. Wenn du diese Routine über 2 Wochen durchziehst, jeden Morgen händisch diese W-Fragen aufzuschreiben, veränderst du buchstäblich deine neuronalen Bahnen. Und das ist der Moment, in dem die Magie im Verkaufsgespräch passiert.
Was passiert da genau im Kopf?
Wenn du vor dem Kunden sitzt, die Situation unerwartet schwierig wird und dein Stresspegel steigt, sucht dein Gehirn sofort nach dem am tiefsten verankerten Muster. Früher waren das deine geschlossenen Fragen aus dem Überlebensmodus. Durch das wochenlange händische Schreiben sind aber nun diese W-Fragen dein stärkstes neuronales Netz. Sie tauchen völlig automatisch in deinem Kopf auf, ohne dass du aktiv auf einen Zettel schauen musst.
Wahnsinn.
Ja, du reagierst im Stress souverän und investigativ. Das ist der Moment, in dem diese simple Technik zu einem tatsächlichen Umsatzmultiplikator wird.
Das wirft echt ein völlig neues Licht auf diesen Prozess. Der handgeschriebene Zettel ist am Ende also gar nicht primär dafür da, im Meeting abgelesen zu werden. Der eigentliche Wert liegt in dem, was der Akte schreibens morgens um 8 Uhr in meinem Kopf umprogrammiert hat. Das ist Neuroplastizität im Dienste des Vertriebs.
Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können.
Lass uns diese intensive Reise durch Woche 3 nochmal kurz rekapitulieren. Wenn du das Gefühl hast, auf der Stelle zu treten und mehr Umsatz generieren willst, bietet dieser 12-Wochen-Plan eine echt unbequeme, aber glasklare Wahrheit. Es gibt keine magischen Tricks, mal schnell am Wochenende. Wahrer Erfolg braucht Zeit, Geduld und strikte, schrittweise Umsetzung. Der absolute Kern dieses Wachstums, der stärkste Booster, ist die Transformation deiner Gesprächsführung. Weg von den kontrollierenden, angstgetriebenen Ja-Nein-Fragen hin zu sorgfältig vorbereiteten, offenen W-Fragen.
Richtig, das Entschleunigen des Gesprächs ist paradoxerweise der schnellste Weg zum Ziel.
Genau, die Studien belegen es ja, du baust massives Vertrauen auf, du triffst genau die Bedürfnisse der Kunden und du machst klassische Einwandbehandlung nahezu überflüssig, weil du diagnostisch arbeitest wie ein hervorragender Arzt. Und der neurologische Schlüssel, um dieses Verhalten unter Druck abzurufen, ist der physische Widerstand des Stifts auf dem Papier.
Das fasst die Mechanik und die Psychologie dahinter echt treffend zusammen. Dieser Paradigmenwechsel zwingt uns, unser eigenes berufliches Selbstverständnis echt radikal zu hinterfragen. Ich möchte dir als Zuhörer da noch eine Beobachtung aus diesem Material als Gedankenanstoß mitgeben.
Hau raus!
Wenn wir durch meisterhaft vorbereitete offene Fragen den Kunden dazu bringen, seine tiefsten geschäftlichen Schmerzpunkte selbst zu analysieren und unsere Lösung sich daraus als völlig organische Konsequenz ergibt, ist die Rolle des Verkäufers in der Zukunft dann überhaupt noch die des redegewandten Präsentators, der Leute überzeugen muss? Oder wandelt sich unser Beruf vielmehr in den eines empathischen, investigativen Journalisten, der durch die richtigen Fragen die Wahrheit ans Licht bringt?
Vom Verkäufer zum investigativen Journalisten. Das ist ein grandioser Perspektivenwechsel, der eigentlich den ganzen Druck aus der Akquise nimmt. Wir hoffen, diese Analyse hat dir neue Werkzeuge für deinen eigenen Arbeitsalltag geliefert und vielleicht auch den ein oder anderen blinden Fleck aufgedeckt. Die Theorie und die Biologie dahinter kennst du jetzt. Was zählt, ist die reine Umsetzung. Also, tu dir selbst einen großen Gefallen, such dir für morgen früh einen echten Stift und einen Notizblock, plan deine ersten 3 W-Fragen für den nächsten Kunden und spring ins Becken. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.